Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Pascal und eigentlich sitzt neben mir Paulina, die ist heute aber leider nicht da. Wir beide haben zusammen Charles & Charlotte gegründet, eine Social First Agentur in Berlin. Und heute haben wir einen ganz spannenden Gast, Elias von GenUp, wahrscheinlich einer der Agenturen, die am meisten Buzz in den letzten Jahren erzeugt hat, mit Kampagnen für Deichmann, für Kleinanzeigen, waren auch bei Beat the Brand dabei. Und wir reden darüber, wie sie Social Media denken, wie sie Daten und Kreativität verbinden und wie sie aus Community, Content und Produkte entwickeln. Viel Spaß dabei. Heute haben wir bei uns Elias, Mitgründer und Geschäftsführer von GenUp. Herzlich willkommen.
Hi, freut mich da zu sein.
Geil, ich feiere es so krass, wie ausgestattet du bist, habe ich gerade schon gesagt. Gaming Share, Headphones, Rode Mikrofon, dagegen ist unser Studio hier echt Warm-up.
Ach was, ich bin froh, auch aus dem Homeoffice so ein Podcast-Setup ein bisschen mitzubringen. Yes, wird sehr geil, ich freue mich auf heute.
Richtig cool, ich freue mich mega. Du sitzt in Frankfurt, ne?
Genau, yes. In Offenbach sitze ich selbst und die Agency bei uns ist in Frankfurt.
Ah ja, okay. Das ist ein perfekter Übergang. Ich glaube, euch hat man die letzten Jahre sehr stark mitbekommen. Ihr habt sehr viel Buzz erzeugt. Ihr habt auch letztes Jahr beim Best Agency Silber gewonnen in der Kategorie Fokus mit eurer Agentur. Aber gebt doch nochmal so kurz einen Wrap-up. So, wo kommt ihr her? Was zeichnet euch aus? Wie denkt ihr auch so auf Agentur oder auf Marken oder auf Social an sich? Das fände ich richtig spannend.
Genau, also wir haben uns im Endeffekt als Agentur auf die Zielgruppe der Unreachable spezialisiert. Also die Zielgruppe, die weder großartig TV noch Print konsumiert und damit auch die Werbung, die dort mit ausgespielt werden, gar nicht so groß mitbekommt, sondern vor allem Social Media als Leitmedium nutzt. Und da haben wir im Endeffekt auch gesagt gehabt, hey, einfach nur auf Social da zu sein, ist nicht unbedingt der Way to go. 85% der Social Ads werden in den ersten 2,5 Sekunden geskippt. Bedeutet, wenn wir wirklich Marken nachhaltig verankern wollen in den Köpfen der Unreachables, dann müssen wir dafür sorgen, dass sie möglichst viel Zeit mit der Marke verbringen, Quality Time, und gleichzeitig im besten Fall auch mit der Marke interagieren, um wirklich eine Bindung zu erzeugen und auch um wirklich Markenwerte transportieren zu können. Und das ist im Endeffekt der Kern von uns und auch das, wo wir sagen, das brauchen wir jetzt, um für die nächsten Jahre als Marke mit aus oder für die Marken mit ausgestattet zu sein. Genau. Und mittlerweile als Agentur sind wir 32 Leute in Frankfurt. Ja, so viel dazu, so viel zu uns.
Hey, krass, aufregend. Und für was für Marken arbeitet ihr?
Also unter anderem arbeiten für Kleinanzeigen. Hatzi Iskra war ja auch vor kurzem hier im Podcast mit dabei.
Hat euch empfohlen.
Es freut uns zu hören. Dann machen wir noch einiges für Deichmann unter anderem, für Valensina aber auch, mit denen wir zum Beispiel gemeinsam den Valensina Eistee letztes Jahr mitgelauncht haben, auch nochmal komplett neues Produkt von deren Seite aus, haben Kununu mit am Start, also die verschiedensten Brands, viel FMCG mit dabei, aber auch sehr viel, was nochmal abseits davon geht, vor allem Plattformen.
Okay, spannend. Und habt ihr eine Fokusplattform? Oder seid ihr da komplett plattformagnostisch, wie man so schön sagt?
Na, ich würde sagen, it depends on. Ne? Also je nachdem, mit welcher Marke du sprichst und wer auch die Zielgruppe ist, die am Ende nochmal targetiert werden soll, machen ganz andere Plattformen Sinn. Also ob es jetzt Facebook und Instagram sind, weil du sagst, hey, ich möchte da broad auf eine Audience mit draufgehen, die teils auch ein Stückchen älter ist, oder du gehst auf die ganz Jungen, hast da teilweise auch ein Snapchat mit drin, hast Nischen-Communities, hast ein Reddit, also wir sind da sehr breit mit aufgestellt und ich denke auch, es gibt nicht so die Plattform to go, wo man unbedingt mit dabei sein muss, sondern wo man einfach nur schauen muss, hey, welchen Impact hat das eigentlich für die Marke? Wir testen immer ganz gerne auf verschiedene Plattformen aus, aber dann auch wirklich zu schauen, wo ist der Impact am größten, wo sind die Media-Dollars am besten mit invested und dass wir da wirklich Fokus mit drauflegen, von Marke zu Marke unterschiedlich.
Ja, also finde ich persönlich auch mega wichtig, weil im Endeffekt ist das ja auch eine Beratungsleistung, ne? Also ihr guckt euch die Ziele an, ihr guckt euch die Zielgruppe an und dann ist halt die Entscheidung, okay, die Marke muss dahin, wo die Menschen sind, und wenn man jetzt nur mit einer Plattform verbandelt ist, dann ist das oft nicht das Zielführendste. Von daher finde ich das sehr nachvollziehbar. Richtig cool.
Ja, yes, 100%.
Und sag mal, dass so euer Glaubenssatz, diese Unreachables, ne? Das ist ja, beruht ja so auf dieser Grundidee zu sagen, also die sind eigentlich immun gegen klassische Werbung. Ne? Das ist ja so die Grundthese, die ihr habt, oder?
Nein, gar nicht unbedingt. Also ich glaube, immun gegen Werbung kannst du gar nicht sein. Aber wenn du bestimmte Mediengattungen nicht konsumierst, dann bekommst du die Werbung schlichtweg nicht mit. Und das ist eher der Ansatz, dass wir sagen, hey, ab dem Moment, wo du Print und TV viel weniger oder gar nicht konsumierst zum großen Teil, wirst du die Ads drüben auch nicht mitbekommen. Und wenn Social dein Go-To-Medium ist, dann sollten die Marken, die dich erreichen wollen, bestenfalls auch da sein.
Okay, gut. Das heißt, erstmal, die Marken müssen auf Social drauf, müssen auf Social werben. Das ist so die Ausgangsthese, von der ihr kommt, ne? Check. Und dann ist natürlich die spannende Frage, wie schaffen sie das denn? Also, wie erreichen sie denn diese Leute dann auf Social? Wie geht ihr daran? Woran glaubt ihr da? Woran denkt ihr da?
Also ich glaube, zuallererst ist wichtig, eine gute Strategie zu haben, wie in allen Fällen. Also erstmal zu schauen, wofür steht die Marke eigentlich? Wo möchten wir langfristig mit hin? Was sind denn eigentlich die KPIs, die wir mit anvisieren? Ist es jetzt am Ende des Tages, haben wir eine Awareness-Kampagne? Möchten wir direkt jetzt nochmal auf Conversions mit rüber, auf Sales? Also welche Ziele sind jetzt erstmal übergeordnet für die verschiedenen Plattformen, die wir bespielen? Und dann zu sagen, wie brechen wir diese Strategie nochmal auf verschiedene Content-Pieces runter? Weil was wir ganz wichtig finden, geile Ideen haben 100%, aber immer die Marke auch in den Fokus stellen. Also du kannst die geilste Idee haben, die sich Leute bis zum Ende mit anschauen, etc. Aber wenn nicht klar wird, wer ist jetzt der Absender des ganzen Videos, dann zahlt das nicht auf die Marke ein. Deswegen ist uns ganz wichtig, von Anfang an klar machen, hey, welche Attribute, welche Markenwerte können wir auf den Social spielen, welche sind für die jeweiligen Zielgruppen mit interessant und die auch immer wieder in den Videos zu integrieren. Und ob das jetzt Themen sind wie Nachhaltigkeit, falls eine Marke das belegt, die immer wieder kommuniziert wird, oder die Qualität der Produkte etc. Das sind erstmal ganz generische Merkmale, ne? Also da gibt es nochmal spezifischere USPs pro Marke. Aber dass wir sagen, die sollen in den verschiedenen Assets, die wir produzieren, immer wieder mit eingehen, dass man den roten Faden in dem ganzen Content mit erkennt und im Endeffekt auch diese Uplifts erzielt werden können.
Okay, verstanden. Und das heißt auch, also ihr habt eine Strategie, also quasi eine inhaltliche Richtung, mit der ihr in die Marke marschieren wollt. Und dann habt ihr so klassische Content-Pillars oder Themenfelder, wo ihr das drunter gruppiert, oder habt ihr dann jedes Content-Piece, guckt ihr euch einzeln an, Hauptsache es erreicht die strategische Zielsetzung?
Von bestimmten Ereignissen, sei es jetzt Ostern, Weihnachten, whatever, seien es aber auch Themen wie Schulstart, Ferien, Urlaub, ne? Also wo wir einfach sagen, das sind Themen, die immer gut funktionieren, beziehungsweise Dauerbrenner sind. Die sehen wir auf jeden Fall ganz fest in diesen Content-Formaten und Pillars. Und ansonsten, wenn es Themen sind, die on top kommen, beispielsweise saisonale Events, Sonderaktivierung, whatever, dann sehen wir das auch teils als einzelne Assets mit drin. Und bei den Pillern ist uns ganz wichtig, wir können erstmal mit einem guten Roaster mit reinstarten, sagen, hey, wir haben da 5, 10 Formate, die wir ausprobieren in 2, 3 Assets und testen dann aber auch ganz schnell wieder aus, was hat denn eigentlich funktioniert und was nicht. Also es gibt kein festes Content-Pillar, was irgendwie ein Jahr lang durchfliegt, sondern es wird sehr, sehr stark mit aktualisiert, glaube ich, bei euch auch nochmal ähnlich, ne? Weil einfach die Formate teils auch schnelllebig sind und die Plattformen, die mit drauf sind, uns wird immer wieder challengen, was funktioniert denn wirklich gut und wo können wir Platz für ein neues Format machen?
Hast du mal so ein Beispiel? Weil Format ist, glaube ich, auch ein Wort, da haben wahrscheinlich 10 Leute irgendwie 10 unterschiedliche Perspektiven drauf. So ein Beispiel von so einem Format und vielleicht auch, weiß nicht, ob du das jetzt so ad hoc freestylen kannst, aber von der Strategie, weißt du, wie einmal von Strategie es sich übersetzt zum Format und was dann so ein Content-Piece wäre, um das mal so greifbar zu haben.
Sei es jetzt zum Beispiel ein Produkt von einem neuen Launch, wo wir jetzt zum Beispiel sagen können, für uns ist erstmal wichtig, wir haben ein komplett neues Produkt, sagen wir jetzt Beverage, neuer Drink, und den kennt wirklich noch niemand in der Zielgruppe. Was möchten wir am Anfang schaffen? Strategisch haben wir festgesetzt, Awareness ist erstmal ein riesiges Thema, aber wir möchten die Leute auch gleich zum Drive-to-Store-Approach mit reinbringen. Beispielsweise jetzt, das Ganze ist gelistet im Rewe, im Edeka. Wir wollen die Leute nochmal vor Ort mit dazu holen.
Und im Penny natürlich. Beverages gibt es nur bei Penny. Die besten Beverages gibt es bei Penny. Ja.
Support ist da.
Ja, sie.
Wichtig. Nee, also dann wäre zum Beispiel auch das Thema für uns zu sagen, hey, wir wissen, wo die Goals sind, wie übersetzen wir jetzt in Formate? Wir möchten Trust haben von den Leuten, wir wollen dies ausprobieren. Wir machen zum Beispiel Taste-Testings als Format mit austesten, geben das mit rein, haben Challenges, die wir als Format austesten. Und dann hat man zum Beispiel eine Challenge, wer mir zuerst das Getränk aus dem Rewe holen kann. Man sieht gleich im ersten Frame, es geht ums Getränk oder in den ersten paar Sekunden, wir haben es Getränk genannt, es geht um den Rewe. Klassische Media-Regeln, aber in einem geilen Challenge-Format eigentlich, ne? Also gar nicht unbedingt Produkt in your face, sondern viel spielerischer. Und dass wir dann halt wirklich sagen, ey, wir haben immer wieder die strategischen Pillar mit reingegeben, beziehungsweise die Punkte, die wir mit rein wollen. Sei es Drive the Store, sei es, dass wir Leute haben, die sagen, dass das Produkt geil schmeckt, dass sie ihre eigene Bewertung mit abgeben. Aber das Ganze in einem spielerischen Format und gar nicht so steif im Endeffekt, ne? Und dann testen wir aus, haben Challenges gut funktioniert, haben die Taste-Testings gut gewirkt, müsste man die Formate nochmal umändern. Also dann fängt bei uns dieser Analyseprozess mit an.
Ah, okay, spannend. Also im Endeffekt Strategie für euch ist eine ganz klare Zielsetzung, in dem Fall Bekanntheit oder ne, Store-Traffic. Mhm. Und dann guckt ihr, was sind die Treiber dahin, zum Beispiel Vertrauen, ne? Oder halt irgendeine Form von Produktintegration oder Geschmack. Und dann überlegt ihr euch die Formate, die diese Inhalte transportieren, zum Beispiel die Challenge. Und da geht ihr dann rein und macht dann erstmal, wie viele Videos macht ihr dann? 3, 4 Videos, 5 Videos, 10 Videos pro Format oder erstmal ein Video pro Format, bis ihr in die Analyse geht?
Genau, also roundabout 3 Videos, wo wir dann sagen können, du wirst mal ein Video haben, was super stark overperformt, du wirst mal ein Video haben, was weniger gut performt. Aber wenn wir da 3 Videos haben, dann haben wir schon mal eine gute Richtung. Hey, wie viel Interesse ist eigentlich da? Wie sieht es aus hinsichtlich Average Watch Time, hinsichtlich Engagement? Was sind nochmal CPM V6, V15? Also wie hat das Ganze auf der Plattform mit performt? Und können dann im Endeffekt die Formate nebeneinander halten und schauen, was hat besser und schlechter funktioniert für die verschiedenen Goals und welches Format sollten wir nochmal erweitern, nochmal mehr dazu machen. Ne? Dann können wir auch gerne mehr als 3 Videos dazu machen, die es natürlich aber auch wieder unterscheiden. Oder welches Format hat nicht funktioniert? Gut, dann kicken wir das und machen Platz für was Neues.
Okay, total spannend. Jetzt hast du ja schon so ein paar KPIs angerissen, weil ich glaube, das Ding ist, also die Daten haben wir ja irgendwie alle, ne? Aber ich merke dann doch immer wieder, es ist schon eine Kunst und ein sehr krasser Skills, die Daten so zu interpretieren, dass der Content danach besser wird. Ne? Oft schraubt man dann rum, guckt sich Sachen an, optimiert, es wird aber nicht besser. Es bleibt gleich schlecht oder man hat da doch das Gefühl, es wird dem Zufall überlassen. Jetzt gebt uns da mal so einen Einblick. Wie geht ihr da vor? Was ist da euer Mindset zu?
Mhm. Also ich glaube, wir haben 2 Ebenen, die ganz wichtig sind. Also Nummer 1 ist, würde ich sagen, haben auch eigentlich mittlerweile alle verstanden, einmal die übergeordnete Ebene. Wir hatten Channel insgesamt performt, was ist Wachstum, was waren die 2, 3 Top- und Flop-Performer, ne? Also diese ganzen Learnings, die man erstmal übergreifend fasst. Ich glaube, die sind gut, um einfach Kanalentwicklung mit aufzuzeigen und dann so groben Learnings zu ziehen. Wir gehen dabei einen Schritt tiefer und sagen, wir müssen die Learnings am einzelnen Creative ziehen. Das heißt, wir schnappen uns jedes einzelne Creative und gucken uns dann auch an, beispielsweise die Watchtime-Kurve. In welcher Sekunde sind eigentlich Leute abgesprungen? Ah, krass, in Sekunde 4 bis 6 haben wir einen riesigen Absprung von Leuten beispielsweise. Woran liegt das? Ah, die Cuts waren vielleicht ein Stückchen zu langsam da. Oder die Storytelling, die Hook war etwas zu lang gestreckt. Oder es war nicht super enthusiastisch mit formuliert. Also wir gucken dann, woran könnte es liegen, dass im Endeffekt ein Video super gut performt hat oder auch ein Video schlechter performt hat und schauen dann, welche Learnings können wir konkret daraus ziehen. Und wenn du dann ein Format hast, du hast mehrere Tests und hast für jedes dieser Videos einzelne Learnings, also wirklich sehr individuell und in-depth nochmal mit Einschätzung, woran liegt's, dann können wir halt gleich den Creatives beim nächsten Mal, also das ist dann auch ein Thema aus Paid Advertising und Creatives, die sagen, das muss Hand in Hand gehen, dass dann die Handlungsvorschläge für die nächsten Kreativ-Sessions und so ein bisschen der Rahmen direkt gestrickt wird. Also wenn wir nochmal Challenges ausprobieren, das sind unsere Key-Learnings, die haben wir schon ausprobiert und ihr wisst, das funktioniert besonders gut, das funktioniert funktioniert schlechter, gut, dann lass uns direkt daran orientieren fürs nächste Mal, dass wir halt auch wirklich messbar und Overtime-Learnings integrieren können und nicht einfach nur eine geile Idee ballern nach der anderen und mal schauen, Hit or Miss, funktioniert's oder nicht.
Ja, total. Was ich gerade total spannend fand, was du meintest, beziehungsweise was habt ihr denn, also habt ihr so Evergreen-Learnings, wo du sagst, also mit aller Erfahrung, die ihr jetzt hattet und gemacht habt, was ist so, geht immer oder was ist absolut ein Showstopper bei so Creatives?
Mhm. Also ich würde sagen, was immer geht, ist Thema Interaktion. Also ab dem Moment, wo wir Menschen mit einbeziehen, die Community mit einbeziehen und das über eine längere Zeit auf dem Kanal machen, werden wir merken, es werden immer mehr und mehr Interaktionen folgen, einfach weil sich Leute als Teil des Kanals mit identifizieren, wissen, hey, wenn ich hier einen Kommentar schreibe, ist eine gute Wahrscheinlichkeit da, dass zum Beispiel darauf eingegangen wird. Wie kann das stattfinden? Jetzt abgesehen von CTAs, die in Videos integriert sind, beispielsweise, dass die Hook aus einem Kommentar besteht, dass wir sagen, ey, eine Frage kam aus der Community 2, 3 Mal rein, Und wir schnappen uns die drei Kommentare als Hook, lassen die direkt mit einspringen, gehen dann darauf ein und dann kannst du immer noch super viel erzählen über das Unternehmen. Aber Leute sind erstmal gehookt und denken sich, das kommt aus der Community, die Frage, da ist erstmal ein Interesse für da und würden auch eher in Zukunft selbst mit der Marke interagieren. Also ich würde sagen, das ist so ein großes Learning und auch ein Thema, was erstmal unabhängig von der Marke so ein plattformspezifisches Thema ist, was gut funktioniert. Und eine Sache, wo ich sage, wo man halt super stark aufpassen muss oder was gar nicht so stark funktioniert, alles Mögliche, was du handwerklich mit drin hast, ne? Also ab dem Moment, wo Cuts langsamer gesetzt werden, wo du nicht so viel Motion in den Videos hast, wo nicht so schnelle Zoom-Ins, Zoom-Outs mit drin sind, also die Geschwindigkeit einfach fehlt und der Plattformbezug nicht ganz gegeben ist, beziehungsweise die Videos sich super stark von dem abweichen, was normalerweise Formate auf der Plattform mit abbilden. Das sind so die Themen. Also dass man schon sagt, wir können die Inhalte sollten komplett markenbezogen sein, aber die Formate, die Aufbereitung an und für sich sollte auf jeden Fall auf die jeweiligen Plattformen angepasst, optimiert werden.
Aufregend. Und habt ihr, also ich hatte das, frag das fast immer alle Leute, wie guckst du auf diese Fragestellung, ob man die gleichen Inhalte auf allen Plattformen, also auf allen, wenn wir jetzt über Vertical Video reden, ob man die auf allen Vertical Video Feeds spielen kann, ne? Also Reels, Shorts, TikTok, Snapchat sogar. Was sagst du dazu?
Also ich denke mir, let's test. It depends on, so die Standardantwort eigentlich. Weil je nachdem, es kann gut sein, dass du ein TikTok repostest, je nachdem, was für ein Format das natürlich wieder ist, kann sein, dass die Straßenumfrage gar nicht gut auf YouTube funktioniert, dafür aber das Technik-Experiment-Video und das dann wieder total blowt. Also wir sagen, wir testen es zumindest mal aus und ziehen dann auch immer in Reportings die Learnings. Format X und Y sollten wir vielleicht nochmal reposten auf Instagram, auf TikTok etc. oder sollten wir vielleicht auch außen vor lassen. Also testen und dann evaluieren, was ist gerade für meine Marke und für die Community, die ich anspreche, wirklich relevant.
Ja. Ich überlege gerade so andere Gespräche, das ist oft halt auch so ein Common Sense, wie du sagst. Na, es gibt wahrscheinlich ein Stück weit Überschneidung zwischen den Plattformen an Inhalten, die funktionieren. Mal funktioniert es gar nicht, mal funktioniert es, ich kenne das von meinem eigenen Running-Kanal. Mhm. So, der geht auf TikTok gut, auf YouTube geht das auch, auf Instagram hat es nie funktioniert. Gute Frage, warum? So, aber ich glaube, dann eben den Kanal individuell zu analysieren und das anzupassen, ist richtig gut.
Na klar, und dann auch zu wissen, was sind denn eigentlich unsere Fokuskanäle, ne? Also, wenn man dann sagt, wir wollen aber unbedingt auf Instagram funktionieren, dann optimiert man es, aber wenn man sagt, TikTok ist der Main-Kanal und wir reuploaden die Dinge, die gut funktionieren auf den anderen Channels, auch voll fein, sozusagen, ist halt auch wieder eine Strategiefrage am Anfang, ne?
Ja, total. Wer macht denn solche Analysen bei euch? Also, rein jetzt von der Position und vom Berufsbild, habt ihr dann Data Analyst bei euch? Macht das Creative Team selber? Wie ist da das Setup?
Also für das Thema Daten, Performance haben wir nochmal Performance Marketing Manager mit drin, die komplett auf das Thema spezialisiert sind. Und dann beim Thema Paid Ad Schaltung, aber auch bei den Auswertungen, Learnings und Kreativ Sessions mit drin sitzen. Also im Endeffekt auch mit allen auf dem Projekt super stark connected sind und nochmal schauen, wie kriegen wir die Learnings aus den Daten auch immer wieder in die Videos mit eingespielt, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir da einfach ineinander laufende Zahnräder haben und keine Silos, vor allem wenn es um Daten und Kreativität geht. Das ist wirklich komplett Hand in Hand. Also so rum setzen wir das um. Aber um das umsetzen zu können, ist wichtig, dass jeder ein Grundverständnis für alles hat, ne? Also jemand, der Paid Ads macht, muss auch wissen, wie funktioniert der Kreativprozess. Also was für Informationen oder was für Learnings braucht denn jetzt eigentlich der Kreative, um damit arbeiten zu können? Ein Kreativer muss auch Daten zum Teil lesen können, wissen, was sind die Key-Metriken, warum hat etwas besser, schlechter funktioniert, was kann ich für mich nächstes Mal mitnehmen, damit ich das Ganze auch umsetzen kann. Also sowohl im Writing als auch dann beim Produzieren der Videos. Was sind da die Learnings? Und natürlich auch die Learnings sollten bei Videocuttern, Videoeditern und Videografen mit ankommen, dass man auch ganz genau weiß, hey, Thema wie Zoom-Ins, Zoom-Outs, Belichtung, whatever, ne? Also alles, was man so an Learnings over time mitnehmen kann, dass die auch im ganzen Team eingebunden werden. Und genau, deswegen für uns ist wichtig, so einen Common Sense zu schaffen. Jeder muss für alles ein Verständnis entwickeln und da im Endeffekt tiefer mit drin sein. Und ab dem Moment, wo man dann seinen Fokus hat und da nochmal Experte mit drin ist, hat man natürlich auch sein Steckenpferd und Themen, die jeder nochmal ein Stückchen besser kann. Aber man muss immer die anderen verstehen, um auch mit ihnen sinnvoll arbeiten zu können.
Ja, total. Ich glaube, wenn die Grundbasis nicht gegeben ist und man nicht die gleiche Sprache spricht, dann ist es total schwierig, da gute Sachen auf die Strecke zu bringen. Wie sieht das vom Prozess aus? Macht ihr das einmal die Woche, einmal im Monat? Wie guckt ihr euch die Sachen an?
Also Reportings sind in meisten Fällen monatlich, dass wir monatlich Reportings mit aufsetzen. Beim Thema Paid Ads, also die Paid Ad Manager beziehungsweise Performance Manager, die jeweils auf den Projekten mit drauf sitzen, schauen dich natürlich always on an. Also wir haben dann immer, wir schauen, dass wir im Endeffekt jedem Asset erstmal Grundbudgets mit durchgeben und schauen, dass jedes Asset die Chance hat, auf dem gleichen Asset sich zu beweisen, also auf einer gleichen Budgetgröße sich zu beweisen, zu schauen, wie gut funktioniert das eigentlich. Und dann werden nur noch die Best Performer weitergepusht. Aber aus allen anderen Videos haben wir trotzdem Datenpunkte, wo wir sagen können, welche Learning ziehen wir mit raus, warum haben die vielleicht nicht funktioniert, etc. Also das ist für uns das Wichtige, das in zwei Stufen mitzudenken. Und natürlich, während das Ganze geschaltet wird, wird auch überprüft, was hat gut funktioniert, was nicht, und wird auch gedrosselt, falls etwas nicht gut funktioniert. Das ist ganz wichtig. Und die Learnings werden dann halt einmal im Monat größer mit aufgetragen. Genau. Und Thema Kreativsession würde ich halt immer sagen, it depends on, ne? Also du hast manche Kunden, wo du einen Drehmonat hast, manche da hast du zwei, drei, vier. Und je nachdem hast du natürlich eine andere Frequenz auch nochmal Themen wie Kreativsessions, Konzepterstellung etc. Da variiert das schon sehr stark.
Und habt ihr, wenn, weil das ist auch immer so eine ganz große Fragestellung, wenn ihr euch die Ergebnisse anschaut und die analysiert und vor allem, ihr habt ja gerade, du hast gerade gesagt, dass ihr immer jedes Asset medialisiert. Habe ich es richtig verstanden? Also, dass du quasi jeder Post bekommt, kann was, 50, 100 oder 200 € wie auch immer. Und dann guckt ihr euch an mit den gleichen Grundvoraussetzungen, wie performt es und die zieht ihr dann quasi in eine Kampagne, die mehr Budget bekommt. Ungefähr so.
Genau, also wir schauen uns an, dass alles ein Grundbudget bekommt und eine Vergleichbarkeit erstmal da ist und dann werden die Best Performer nochmal weiter mit hochgezogen. Ist nicht unbedingt so eine Sandbox-Kampagne, ist manchmal auch sehr individuell, je nach Performance, ne? Aber dass wir halt schauen, dass wirklich nur also dass das Budget auf ausgewählte Assets nochmal stärker konzentriert ist.
Okay, krass spannend. Also ich kenne den Ansatz. Es gibt natürlich den anderen Ansatz, der sagt, einfach alle Creatives rein in eine Kampagne, ne? Budget drauf knallen und dann im Endeffekt entscheidet der Algorithmus selber, welches Creative wie viel Budget bekommt. So, dann hast du quasi, ich glaube, der Vorteil davon ist, dass du weniger Testbudget hast, ne, weil nicht jedes Creative das gleiche Budget bekommt, sondern der Algorithmus halt weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert. Aber den Ansatz macht dir bewusst nicht. Warum?
Ich weiß nicht, ob du weniger Testbudget am Ende des Tages hast, weil dann hast du beispielsweise ein Asset, das eine kriegt ein Euro-Spending und das andere kriegt 5.000. Und klar, weißt du jetzt, was gut funktioniert hat oder was nach Meinung des Algorithmus der Bestperformer war oder die zwei, drei Bestperformer. Aber wie alle anderen Assets funktioniert haben, weißt du im Zweifelsfall gar nicht. Und dann beim nächsten Mal hast du nicht die Learnings. Also du kannst die Assets gar nicht dementsprechend optimieren, weil die Mediadaten fehlen. Und dadurch, dass das Optimieren fehlt, also klar, im ersten Schritt denkst du natürlich, ey, ich habe die drei Best Performer gepusht und ich habe mir jetzt Media Money gespart, oder habe jetzt auf das Sinnvollste gesetzt, weil ich kein Testbudget auf die anderen gesetzt habe. Aber spätestens, wenn es um Optimierungsschleifen geht, da sparst du dir schon einiges mit ein. Wenn du sagst, nach 2 Monaten oder nach einem Monat habe ich viel mehr optimierte Assets, die alle für sich besser funktionieren und viel weniger, in Anführungszeichen, Fail-Assets, wo ein Euro draufgeschaltet wurde, ne? Oder Worst Performer im Vergleich. Also das ist so die Long-Term-Denke, wo wir sagen, es ist am Ende für den Kunden auch günstiger zu sagen, wir testen alles klein mit an und haben Optimierung, weil wir eher darauf zielen, mehr Best Performer zu haben, als unbedingt diese ein, zwei Assets, die super stark nach oben gepusht werden.
Ja, verstehe ich. Total überzeugend, spannender Ansatz. Du hattest das, also am Anfang hattest du kurz über die Unreachables gesprochen, ne? Das ist eigentlich ganz interessant, weil ich dachte immer, dass ihr mit Unreachable es auch so meint, dass diese junge Zielgruppe, vor allem Leute auf TikTok, halt keine Lust haben auf diese traditionellen werblichen Markenbotschaften, die man aus anderen Medien kennt, ne? Das hast du so ein bisschen erklärt, dass es halt eher prinzipiell darum geht, dass Leute auf Social sich die anderen Plattformen nicht anschauen, wenn ich es richtig verstanden habe. Trotzdem wäre noch mal eine Frage. Also, wie sieht denn gute Markenkommunikation aus? Ne? Weil wir haben jetzt gerade ein bisschen über Plattformmessbarkeit gesprochen, du hast am Anfang auch gesprochen, dass ihr auch Awareness auch messt. Also, wie viel Marke ist denn gut in so einem Creative? Und wann ist eine Marke auch zu viel? Ne? Weil wir erkennen das alle. Ja, okay, da muss mehr Marke rein, da muss mehr USP sein, da muss mehr Benefit, da muss mehr Product rein. Wie ist dein Blick da drauf?
Also ich denke, es ist wichtig, Mittelweg zu finden, ne? Also du hast immer so einen Drahtseilakt. Auf der einen Seite natürlich super werblich in your face. Hier ist unser Logo, hier sind unsere Produkte, buy it. Und das möchtest du ja nicht. Also möchtest du schon bezwecken, dass die Leute es im Kopf haben am Ende, aber möchtest du es elegant machen, damit die Leute es auch anschauen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Assets, die kennst du ja auch, die dann super, super nativ wirken, aber wo man gar nicht mehr weiß, wer war der Absender. Weil die
Ja.
einfach wirken wie ein normales Creator-Asset. Klar, gucken sich Leute sehr gerne an, aber die Frage ist, wo ist der Nutzen für die Marke? Und wir sagen dann immer, hey, wir schnappen uns genau die Mitte davon. Also ist natürlich von Brand zu Brand mit unterschiedlich, aber dann wirklich zu sagen, strategisch, jetzt gehen wir nochmal auf dieses Thema mit dem LEH und der Challenge, ne, mit ein.
Ja.
Wo wir dann zum Beispiel sagen, wenn wir jetzt einfach nur zu Leuten gehen würden und ohne einen großen Kommentar, probier mal und sag, wie schmeckt, ist wahrscheinlich gar nicht der Way to go, werden Leute wahrscheinlich schnell wieder weg sein. Aber wenn wir Leute in LEH reinschicken, wenn mir das zuerst holt, bekommt eine Mystery Box. Leute gehen rein, kommen wieder, kriegen wirklich eine Überraschung. Neben dem Produkt sind noch ein paar andere Goodies mit dabei. Dann probieren die es aus und raten das Ding von 1 bis 10. Hast halt eine Storyline mit drin, die für die jeweilige Zielgruppe angepasst ist. Hast kommuniziert, es gibt Produkt X bei Retailer Y. und hast am Ende noch ein Taste-Testing von Leuten, die es ausprobieren. Also, wenn wir so wollen, da ist schon sehr viel Marke drin und schon sehr viel Markenelemente. Ich finde, es geht eher um die Verpackung. Also wie stark kriegst du dieses native Format und deine Markeninhalte trotzdem miteinander verschmolzen? Und das ist so der Fokus bei uns.
Glaubst du, es könnte, also könnten es auch Inhalte geben, die Marken senden, wo die Marke, also wo das Produkt oder die Marke an sich jetzt keine physische Integration hat, also das Produkt ist da nicht mit drin oder das Logo ist da nicht mit drin, aber es geht halt prinzipiell um eine Story, die nur die Marke ownt oder die Marke repräsentiert, weil es die Werte der Marke kommuniziert. Weißt du, was ich meine? Glaubst du an sowas oder sagst du, nee, dann ist diese Verbindung zu dünn, da muss auf jeden Fall irgendein krasses Markenelement mit rein.
Es kommt drauf an. Also ich denke, es ist nur wichtig, dass die User am Ende mitbekommen oder wahrnehmen, von wem ist denn eigentlich die Marke. Und je nachdem, welche Marke es ist, hast du natürlich einen anderen Playground. Während du bei einer Marke aufgrund von einer niedrigeren Bekanntheit wirklich auch mit Produkten und Logos arbeiten solltest, reicht bei einer anderen Marke einfach eine Farbe Magenta vielleicht, ne? Und dann wissen schon Leute, ah, okay, ist wahrscheinlich eine Telekom-Ad. Also wichtig ist nicht unbedingt, wie in welcher Form die Markenelemente rausgehauen werden, sondern vielmehr, ob die User wahrnehmen, von wem wer ist der Absender, was ist die Botschaft des Assets. Und solange das durchkommt, ist es nicht wichtig, unbedingt ein Logo reinzuklatschen. Also deswegen, ich denke, das ist so der Mainpunkt und da steht auch jede Marke bei einer eigenen Herausforderung, weil man natürlich mit ganz anderen Elementen, Gimmicks zum Beispiel spielt, auch wenn man jetzt Duo hat oder Duolingo, ne, dann hast du die Eule da mit drin, die einfach durch das Bild läuft, aber du weißt ganz genau, worum es geht, was aber auch über super lange Social Media Präsenz und sehr viele geile Assets mit aufgebaut wurde, dass einfach dieser Wiedererkennungswert mit geschaffen wurde. Und da würde ich halt sagen, it depends von Marke zu Marke.
Wie fandst du den Duo-Case mit dem, dass du gestorben oder überfahren wurde?
Also ich fand's sehr, sehr witzig. Es passt komplett zum Humor der Marke, die sie ja ohnehin über Social dauerhaft mitgespielt hat. Und was ich natürlich crazy fand, war das ganze Thema Earned Media dahinter, ne? Also sowohl Creator, die darüber gesprochen haben, irgendwelche Conspiracy-Theories aufgebaut haben, als auch andere Marken, die drüber gesprochen haben und sich ohne Ende drauf gestützt haben. Also das hat den Case schon wirklich groß aufgebläht und ich find's geil gemacht. Also es trifft auf jeden Fall den Humor und du nimmst den halt die Story komplett ab, weil klar, ist nicht passiert, ne? Aber es passt komplett zu dem, was sie ohnehin kommunizieren und deswegen wirkt das nicht out of context. Also ich find, war ein geiler Case.
Ja, spannend. Glaubst du, das hat der Marke auch was gebracht im Nachhinein? Also, weil ich glaube, das harte Gegenargument ist halt, okay, also im Endeffekt, Duo redet ja nie darüber, was sie sind. Also, wenn du die Marke jetzt kennst und du weißt, es ist eine Sprach-App, okay, dann ist es top of mind, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viel Bekanntheit die haben, ne? Ich kenne jetzt auch die Ziele nicht im Detail. Wir hatten Victoria Renner, die Duo mit Osmose betreut im Podcast. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören, falls ihr Lust habt. Das ist ein paar Folgen her. Aber wie guckst du darauf? Was hat das der Marke wirklich gebracht?
Also, ich kenne die Markenziele auch nicht, die sie mit der Kampagne verfolgt haben. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, es wird ja drüber gesprochen. Es wird ja ganz klar drüber gesprochen. Hey, hast du gesehen, was Duolingo gemacht hat? Leute schauen sich das immer wieder mit an. Leute schauen sich die Channels mit an. Also am Ende des Tages ist die Frage, wollen die Sales-Absatz? Geht's um Awareness? Geht's um Consideration? I don't know. Aber in was haben die auf jeden Fall sehr erfolgreich erzeugt? Und von daher, die werden dir wahrscheinlich mal mehr dazu sagen können, ob das die Goals waren. Aber ich habe das Gefühl, das hat auf jeden Fall große Wellen in verschiedenen Sub-Bubbles mitgeschlagen auf Social. Deswegen denke ich schon, dass das ein spannender Case ist.
Ja, ist auf jeden Fall ein krasses Kunststück, so aus dem Nix heraus so eine eigene Content-Welt zu schaffen, wo halt die ganze Marketing-Welt drüber spricht und auch ganz viele Konsumenten drüber sprechen. Ihr habt ja sowas Ähnliches geschafft mit Beat the Brand, wo ihr mit Deichmann und mit Kleinanzeigen drin wart. Richtig?
Genau, also.
Total crazy.
Ja, aber auch eine crazy Geschichte.
Ja, erzähl mal kurz ein bisschen. Also wir hatten, also Iskra von Kleinanzeigen war in der letzten Folge da und hat da schon die ein oder anderen Details verraten, aber du warst auf Agenturseite, gib nochmal deinen Blick rein, auch vor allem, wie das entstanden ist und wie du darauf schaust, auf das ganze Thema.
Genau, also vielleicht so ein bisschen angefangen bei Deichmann Always On Content, supporten ja nochmal strategisch etc., das ganze Team. Und da war schon im Always-On-Content im Endeffekt Beefs mit einem Toyota teilweise mit drin, wo die einen Kommentar geschrieben haben, man hat ein Asset drumherum erstellt, Toyota erstellt nochmal ein Asset, ähnliches auch mit einem Bro 7, wo immer wieder Assets hin und her gingen. Also es ist ja auch bekannt dafür mittlerweile, dass Deichmann da super geile Dinge auf Social mitmacht und auch immer wieder mit Brands ein bisschen in den Kommentaren rumgebieft hat oder auch mal Assets drumherum erstellt hat. Das Ding hatte Stück für Stück ein bisschen hochgeschaukelt. Also wir hatten dann so ein bisschen die vierte Wand gemeinsam mit ihnen durchbrochen, standen da auf einmal vor der Zentrale von Pro7 im Deichmann-Team oder bei Check24 und Co. Also das waren dann Punkte, wo so ein bisschen die vierte Wand durchbrochen wurde und dieser Brand-Beef, der eigentlich nur in den Kommentaren stattfand, ins Real-Life mit übergegangen ist. Und ansonsten war dann der nächste Punkt zu sagen, Leute finden das Ganze geil und das Ganze hat ein extremes Momentum mit drauf. Was könnte man eigentlich draus machen? Und da war der nächste Punkt, die Idee, beat a brand, lass uns das doch in der Gameshow mit austragen und schauen, dass wir diese Marken in Real Life wirklich in so einem Schlag den Raab mäßigen Format austragen lassen. Das war so ein bisschen die Entstehungsgeschichte, aber es kommt halt komplett aus dem normalen Community-Strang. Es war nicht so, dass man gedacht hat, ey, morgen kommt beat a brand, sondern Leute hatten Interesse an diesen Marken-Beefs, die sich immer und immer weiter aufgebaut haben, von online zu Real Life zum großen Showdown in der Gameshow am Ende.
Krass. Die Spitze, die Krönung des Brand Beefs haben wir auf jeden Fall erreicht. Oder kommt jetzt noch was? Habt ihr noch mehr geplant? Was kommt danach?
Let's see. Also ich glaube, für uns immer ganz wichtig, wenn die Leute darauf Bock haben, das war auch so ein Thema bei den Paw Patrol Sneakern damals, ne, kam ja auch aus der Community heraus, wenn die Leute auf etwas Bock haben, zu sagen, ist es ein sinnvolles Thema, wollen wir darauf einspringen? Wenn ja, let's go, ich spinne das Ganze mal weiter und weiter. Aber sowas kannst du ja nicht von null auf inszenieren, da muss ja ein Interesse von den Leuten da sein. Das heißt, immer wieder always on verrückte Themen mit antesten und schauen, worauf springen die Leute an, was triggert die eigentlich und dann da drumherum nochmal Kampagnen bauen.
Ja, okay. Krass. Super, super spannend. Also ich glaube, das war, also aus meinem Blickwinkel nach Duo, so der zweitkrasseste Case des Jahres bis jetzt, oder? Wenn man rein Social Content sich anschaut. Also haben auf jeden Fall alle drüber geredet und alle waren so, oh mein Gott, was passiert da? Und vor allem auch diese Innovationskraft finde ich richtig schön, weil man denkt sich echt so, okay, krass, dass sie es machen, dass sie es durchziehen.
Ja, crazy. Also auch cool. Das Marken hat sich ja auch beworben gehabt, offiziell. Dann als das finale Set stand mit den ganzen Marken, gab es ja auch wieder den Auswahlprozess, wer kommt mit? Also dazu hat sie auch mit Riska schon mal gesprochen gehabt, wo geschaut wurde, wer ist der Cast von den jeweiligen Teams, die mitkommen. Es wurden Videos hin und her erstellt zwischen den Marken, wo immer wieder die verschiedensten Brands mitgenannt wurden. Also in total gab es am Ende über 300 Millionen Impressions auf die verschiedenen Assets, wo die Marken immer wieder mit drin waren. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Finden wir auch einen richtig geilen Case und auch super stolz mit drauf. Und vor allem auch stolz nochmal auf die Marken, die da auch gesagt haben, ey, wir sind ohnehin auf Social mit aktiv, wir sind Teil der Community, sehen das Interesse und springen da auch mit drauf.
Ja, und du hattest eben schon gesagt, also viele Impressions, 300 Millionen hast du gesagt, auf allem Content, der da drum stattgefunden hat, ne?
Genau, also alles, was Beat a Brand-related Content im Endeffekt mit war in der Storyline.
Okay, cool. Und das fand ich ganz interessant, weil als ich mit Iskra gesprochen hatte sie dann, haben wir das Handy rausgeholt und sie hat genommen auf den Kanal geguckt, auf den Kleinanzeigen-Kanal. Und sie wusste zwar die Follower-Anzahl nicht, aber sie wusste die Like-Anzahl im Kopf. Das heißt, ich glaube, Likes haben bei euch einen sehr großen Stellenwert in der Zusammenarbeit, oder?
Ich würde sagen, Interaktion insgesamt super wichtig, ne? Also zu differenzieren, nicht nur, was sind Impressions und wie viele Leute haben es am Ende gesehen gehabt, sondern auch, wie stark haben Leute eigentlich mit dem Content interagiert, wo kam immer wieder Rückmeldung aus der Community mit rein. Also ich glaube, das ist für uns einfach auch nochmal übergeordnet, das ganze Thema Engagement, weil da halt das echte Interesse auch mit drin steckt.
Ja. Warum ist das euch so viel wichtiger als Views beispielsweise? Ne? Weil du kannst ja auch argumentieren, TikTok ist ja so ein bisschen so ein, also auch ein Lean-Back-Format. Ne? Also ich zum Beispiel, ich chill zu Hause auf der Couch, gucke mir mein TikTok an und hätte am liebsten diese Funktion, dass es einfach automatisch durchscrollt in der For You und ich will mir einfach nur Content angucken und ich kommentiere ganz wenig, like ganz wenig. Ne? Klar, N gleich 1, aber es ist ja ein bisschen so dieses sich berieseln lassen, digitale Raucherpause. Ne? Und jetzt sagst du aber, okay, euch ist ganz wichtig, dass Leute damit interagieren. Ne? Wie guckst du da drauf?
Also Engagement sind die einzige KPI, die wir als wichtig empfinden. Natürlich auch so Average Watch Time, wie viele Leute, also wie lange schauen sich Leute denn eigentlich Inhalte mit an? Und klar gibt es immer wieder stille Zuschauer und das ist ja auch total fein, dann auf der Couch zu chillen und sich einfach berieseln zu lassen. Aber Hauptsache man schaut das Ganze auch und bekommt mit, was die Marke da eigentlich mit kommuniziert. Das ist uns vor allem wichtig. Thema Engagement finden wir vor allem daher spannend, dass wir sagen, wir wollen ja aus der Community immer wieder Input, wollen ja Diskussionen anstoßen, wollen ja, dass nochmal neue Storylines immer wieder geschaffen werden aus der Community. Also so Themen wie B2Brand leben ja auch komplett daraus, dass wir Interesse aus der Community immer wieder schaffen, die Leute Bock drauf haben oder auch der Duolingo-Case, dass Leute immer wieder drauf angesprungen sind, drumherum Fanarts erstellt haben, Theorien, dann immer diese Stories weiter gesponnen haben. Also dass man nicht einfach nur seine eigenen Markenwerte auf den Kanal mit ausspielt, beziehungsweise einfach nur seinen eigenen Content mit ausspielt, sondern halt sagt, ey, bestenfalls, ich hau meine Markenwerte mit raus, ich hau meinen Content mit raus, in dem die eingearbeitet sind, und gebe den Leuten eine Vorlage, um immer wieder drauf zu antworten, um immer wieder diese Storyline weiter zu strecken, Earned Media zu erzeugen und auch so ein bisschen über unseren eigenen Content-Space hinauszuwachsen. Also so ein Duoverse entsteht ja am Ende nicht nur auf ihren eigenen Kanal, sondern es entsteht ja eben, weil die Leute so ein großes Interesse haben. Und das ist auch der Ansatz, warum wir sagen, Engagement ist so wichtig, weil nur dann schaffst du auch wirklich langfristig Earned Media Inhalte, die aus der Community, wo zumindest der erste Stein aus der Community ins Rollen kam. Genau, also aus dem Aspekt.
Ja, okay. Also wenn ich es also richtig verstehe, auf der einen Seite, klar ist erstmal ein Proof, dass es funktioniert, ne, wenn überdurchschnittlich viele Leute interagieren. Auf der anderen Seite nutzt ihr dann die Community wieder als Content-Aggregator, um neue Inhalte zu erstellen, um Stories weiterzuschreiben und quasi so ein eigenes Narrativ, so ein eigenes Duo, wie hast du es genannt? Duo-Verse? Ein eigenes Duo-Verse auf die Beine zu stellen.
So ein bisschen, genau. Also Leute mit einbeziehen und nicht nur Einbahnstraßenkommunikation, sondern wirklich in den Dialog mit den Usern gehen.
Ja. Und sag mal, ich finde das Thema Benchmarks immer ganz spannend. Hast du so eine Benchmark, was so eine gute Engagement Rate ist? Oder vielleicht auch, wenn du sagst, hey, kann was Impressions zu Engagement Rate, also wie er das in Verhältnis setzt?
Es kommt total auf die Marke an. Also je nach Industrie gibt es auch ganz andere Branchenbenchmarks. Also was wir da immer mitmachen, sei es jetzt zum Beispiel bei einem TikTok, ne, nochmal zu schauen, wo sind eigentlich die Branchenbenchmarks für die jeweilige Industrie, über die wir quatschen. Also wirst du bei Beverage nochmal eine höhere Engagement Rate haben als bei irgendwelchen Informationsprodukten, als bei was anderem. Also da ist für uns immer ganz wichtig, dass wir da erstmal schauen, wie ist der Status quo, wo sind die Branchenbenchmarks, und dann messen wir uns damit und schauen, dass wir die auf jeden Fall gut mit übersteigen. Und das als Benchmark nutzen, aber ich würde sagen, da gibt es keine Zahl, die du universal für jede Art von Content mit reinwerfen kannst und für jede Art von Marke, sondern da schauen wir individuell mit den Ansprechpartnern, dass wir uns die jeweiligen Zahlen mitschnappen.
Okay, aber das heißt, ihr erstellt die selber, oder was, die Benchmarks dann?
Nee, also die Plattformen haben eigene Benchmarks, also TikTok auch hat eigene Benchmarks für verschiedene Industrien, und die bilden dann im Endeffekt den Durchschnitt von den Marken mit ab, die in der jeweiligen Industrie auf der Plattform unterwegs sind, zum Beispiel die ganzen Beverage-Marken, wo es ein Average, wenn es um Engagement geht, wenn es um 6-Second-Views, 15-Second-Views geht, wie stark sind die Competitor, und dass wir da im Endeffekt schauen können, wo stehen wir selbst einfach nochmal.
Okay, und kannst du, ich lasse dich locker, verstanden, aber ich lasse dich locker, kannst du irgendeine Average Watchtime oder irgendwas sagen, hey, wenn es da drunter ist, ist es schlecht oder so, weißt du, also beispielsweise, wenn nur 50% des Videos nur geschaut werden, ist es schlecht oder so. Hast du irgend so eine Benchmark oder ist es auch zu individuell?
Ja, also ich glaube, das kannst du halt schwer generalisieren. Ich will jetzt nicht in den Raum werfen, was so random ist. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ey, wenn du merkst, die Leute schauen sich das alles keine 2 und 6 Sekunden mit an und droppen da direkt mit raus, da kann man sich sicher sein. Da wurde nicht viel von der Marke wahrgenommen, von den Inhalten, die wir eigentlich transportieren wollen. Also so viel kannst du universal sagen auf jeden Fall, wenn da Leute direkt mit weiter sind. Aber sonst ist es sehr individuell und kommt darauf an, welche Brand hast du da und in welcher Industrie bewegst du dich eigentlich.
Ja, fair. Und die Länge von Videos ist auch mal so ein Thema, ne? Also es gibt ja auch viele Leute, die argumentieren, ja klar, wenn die Videos kürzer sind, dann werden sie wahrscheinlich auch länger durchgeschaut. Und wenn die Videos länger sind, ist natürlich auch die Completion Rate geringer. Was habt ihr da für Erfahrungswerte gemacht?
Ich finde es wichtig, also erstmal wegen der Länge von Videos, kommt aufs Format an, das man mitnutzt, ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben ein Storytelling-Format, Storytelling ist in der Regel ein Stückchen länger, zum Beispiel als ein Skit, als ein POV-Video, als eine Straßenumfrage beispielsweise, weil da Leute teilweise auch 5 Minuten in die Kamera sprechen. Und klar, muss jetzt keine 5 Minuten selber in die Kamera quatschen, aber die Leute sind auf jeden Fall gewohnt, Storytimes länger zuzuhören, dass wir uns da auch orientieren können. Also je nachdem, welche Formate wir haben, haben wir da andere Richtwerte von bis, wo wir sagen, ey, das ist so Average Länge von einem Format. Und wenn wir den aber miteinander vergleichen wollen, schauen wir trotzdem, was ist denn eigentlich die Average Watch Time? Also gar nicht Through Rate, weil ich glaube, das ist sehr schwer zu vergleichen, wenn du ein Asset hast, was 10 Sekunden geht und eins, was eine Minute geht, ne? Aber wenn wir da schauen, ja, wie viele Leute, also wie lange haben es Leute denn im Durchschnitt insgesamt mit angeschaut und es dann nochmal in Relation zu setzen? Also klar, wenn ein 10-Sekunden-Video im Average 9 Sekunden geschaut wurde, weißt du, okay, krass, das war auf jeden Fall Heavy Hitter. aber dass wir halt einfach nur schauen können, ey, was ist denn eigentlich, nicht alle Videos sind 10 Sekunden lang, aber 30 oder eine Minute, wo wir einfach schauen können, wie lange haben es Leute im Average geschaut und dann jeweils in Vergleich stellen können. War das jetzt eine starke Performance für das Format?
Ja, macht total Sinn. Hey, du hattest gerade Heavy Hitter gesagt und du hattest eben auch ganz kurz Paw Patrol gedroppt. Kannst du das bitte nochmal, ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben, aber das war auch so ein geiler Case, wo ich auch das gesehen habe, dachte mir so, boah, wie unendlich geil. Kannst du nochmal ganz kurz erzählen, was ihr da gemacht habt?
Klar, also Paw Patrol, sind ja die Hunde. da gab es ja letztes Jahr nochmal eine Collab mit Deichmann, wo Kinderschuhe rauskamen mit im Endeffekt einem Paw Patrol Design. Und wir haben letztes Jahr auch schon Deichmann betreut rund um ihre Social-Kanäle und haben auch im Always-On-Content immer wieder Ideen mit reingeworfen, konzipiert, Content erstellt etc. Und da war auch ein Thema zu schauen, dass wir Paw Patrol mal in einem Video gedroppt hatten. Also da ging es um ganz viele verschiedene Schuhe, die es bei Deichmann gibt. Und dann wurde so Paw Patrol-Sneaker eingeblendet und so ein Wuff Sound. Und das hat Leute total getriggert gehabt. Die haben in die Kommentare geschrieben, Paw Patrol auf die 1, bei den Sneakern hattet ihr mich, etc. Und dann haben ein, zwei Leute schon mal reingeworfen, ey, ich will die Schuhe in Erwachsenengröße haben. Und dann hatte ich das Ganze im Endeffekt Stück für Stück über verschiedene Assets mit hochgeschaukelt, dass Leute wirklich gesagt haben, wir wollen diese Sneaker in Erwachsenengröße haben. Und der Ansturm ist so groß geworden, wir haben in verschiedenen Assets immer wieder dazu gequatscht gehabt und das Deichmann-Team war da auch super offen, dass wir einfach gesagt haben, ey, das Ding ging hoch zu Herrn Deichmann, zu Paramount, wieder zurück und dann gab es eine Limited Edition von Paw Patrol Sneakern in Erwachsenengröße und da gab es einen Teil davon, der war online erhältlich und ein anderer Teil, der war in Retail-Stores in den großen deutschen Städten und dann hattest du da samstagmorgens Schlangen vor Deichmann-Stores, als wäre es so ein Supreme-Drop, also auch richtig geil gewesen. Einfach wegen diesem TikTok-Hype, wo dann einfach Leute gesagt haben, ey, ich find's total geil und für 1000 Paar hatten sich dann über 15.000 Leute mit registriert gehabt, die ja unbedingt ein paar von den Sneakern haben wollten und das ist halt einfach ein Thema, wir haben komplett alles begleitet, von der ersten Idee bis hin zur Produktion, wann kommen die in die Stores, Q&As beantwortet mit dem Deichmann-Team, mit den verschiedenen Creatoren etc. Also dass wir einfach diese Storyline komplett aus der Community gesponnen haben.
Krass, also einfach mal kurz Social Media durchgespielt, um ganz ehrlich zu sein. Was ist ja so ein geiler Case. Also es kommt aus der Community ein Thema, ihr macht erstmal ein Content-Game da draus. So, das ist schon phänomenal. Da werdet ihr schon unendlich viel Reichweite, Engagements und ganz viel Aufmerksamkeit generiert haben. Und dann kriegt ihr es auch noch hin. Und Deichmann ist jetzt ja kein kleiner Laden. Ich würde mal fast sagen, das ist eine Konzernstruktur. Und in so einem Laden dann diese Need aus der Community umzusetzen, das ist echt, also Chapeau, richtig, richtig schöner Case.
Ja, da auf jeden Fall auch nochmal Shoutout an das Deichmann-Team. Dennis, Grüße gehen raus. Aber dann auch nochmal sagen, das muss ja auch erstmal intern jemand auch sein, der Bock hat, genau solche Themen mit anzustoßen. Und ich denke, auf Agenturseite kann man natürlich immer wieder sich geile Dinge mit ausdenken, auch so community-driven Approaches mitfahren. Aber dann ist es auch wichtig, dass man im Endeffekt auf der Markenseite auch Leute hat, die an sowas mit belieben, das mit nach vorne pushen, sich auch genau solche Cases schaffen wollen, also schaffen können. Ist mir auch wichtig, dazu zu sagen, einfach, dass es so aus beiden Seiten mitkommt.
Voll, ist immer eine, also ich glaube, das Teamwork. Ist immer eine gute Partnerschaft. Ja, es ist wirklich so, also es klingt immer so doof und ich habe in so vielen Agenturen gearbeitet, die haben viele gute Ideen und oft scheitert es dann an der Umsetzung und von daher, ich glaube, da auf beiden Seiten gute Leute zu haben, das hilft. Deswegen ganz toll. Okay, du, ich denke gerade nach, wir haben über so viele geile Sachen geredet, wir haben über Data geredet, wir haben über über KPIs geredet, wir haben über Beat the Brand geredet, über Paw Patrol, über Community-Driven Content. Hast du noch was du loswerden möchtest?
Was ich mir gerade nochmal stärker mit anschaue, vielleicht so einfach als Thema, wo wir auch gerade mal mehr drauf rumdenken, beziehungsweise nutzen es auch schon seit einer Zeit, aber jetzt auch nochmal ein Stückchen verstärkter, Thema Snapchat Spotlight, also auch kein absoluter Geheimtipp mehr, wird auch schon ein bisschen drüber gequatscht, aber ich glaube, es ist trotzdem eine Plattform mit sehr, sehr viel Potenzial, vor allem wenn es um eine jüngere Audience geht, und insgesamt Snap finde ich sehr underrated. wenn wir uns mal die Userzahlen mit anschauen, über 20 Millionen Monthly, was sie da eigentlich alles an Content mit kreieren und wie krass dieser Content-Hub eigentlich gerade bei denen wächst, diese ganze Spotlight-Sparte. Ja. Das finde ich sehr, sehr spannend und ist auch so ein Thema, womit wir gerade immer mehr mit liebäugeln und nochmal schauen, was geht da eigentlich mit ab. Genau, also das wäre vielleicht noch so ein kleines Thema mit reingeworfen.
Ja, das stimmt total. Macht ihr denn dezidierten Snapchat-Content oder repurposed ihr Content von anderen Plattformen?
Genau, also beim Thema Snapchat Spotlight ist es im Endeffekt vor allem Content Recycling. Also wo wir sagen, wir haben andere Vertical-Video-Plattformen, die einfach ein Stück größer sind, wo du irgendwie sagst, ey, jemand geht Reels first oder TikTok first vor allem. Und um Snapchat aktuell nochmal ein Recycling-Thema, aber ich denke vor allem, Thema super junge Zielgruppe, wo mit reingeht, da könnte Snapchat auch nochmal ein spannender Gamechanger sein.
Krass, ja. Und das klappt auch dann, also der Recycling-Content, das funktioniert, wenn er es rüberzieht?
Genau, also kommt natürlich auch wieder auf die Marke an und auf die angesprochene Zielgruppe, ne? Vor allem Food- und Drink-Segment sehen wir das auf jeden Fall großer, großer Ansturm und auch Snapchat hat da eine riesige Community mit dran.
Krass, ich versuche die ganze Zeit immer viele Marken zu überzeugen, dass das unbedingt Sinn macht, mal auszuprobieren. Von daher total spannende Insights. Wie schaust du auf YouTube noch ganz kurz? Weil ich habe das Gefühl, dass YouTube wirklich komplett, also YouTube war ja nie weg. Also man kann ja nicht von Comeback sprechen, war ja immer da. Aber ich habe schon das Gefühl, dass YouTube gerade nochmal aus diversen Faktoren, weil Leute wieder Bock haben auf Persönlichkeit, weil dieses ganze Behind the Scene, dieses ganze echte, ungefilterte irgendwie da ist und auch Longform auch wieder so ein Comeback hat, dass YouTube so richtig top of the game ist.
Nee, ich habe auch das Gefühl, also YouTube auf jeden Fall crazy, war auch auf gar keinen Fall mal weg. Also würde ich sagen, ist ein Dauerbrenner, ne? Und auch das Shorts-Format, finde ich, haben die sehr, sehr spannend mit integriert, ne? Also während das so für mein Gefühl anfangs immer so ein bisschen wie ein Fremdkörper auf der Plattform wirkte, haben die es mittlerweile geschafft, das ganz gut zusammenzubekommen, das ganze Short- und Longform-Video-Thema. Und auch wenn es um organische Reichweite geht, kann man da noch einiges machen. Also haben da auch immer wieder Videos, die hast du von TikTok auf YouTube rübergezogen, einfach ein Content-Recycling. Und auf TikTok hat es vielleicht organisch 50.000, 60.000 Aufrufe bekommen, auf YouTube sind es dann mal 3 Millionen. Also solche Cases tauchen auch immer mal wieder auf und das ist auf jeden Fall spannend, was da alles geht.
Na, komplett wild. So, es fällt mir doch noch eine Frage ein, bevor wir zu den Abschlussfragen reingehen. Weil wir viel für Content gesprochen haben, ne? Wie produziert ihr denn Content? Also macht ihr das in-house? Habt ihr eine eigene Produktion? Habt ihr eigene CreatorInnen? Arbeitet ihr mit externen CreatorInnen zusammen?
Also wir produzieren sowohl in-house als auch mit CreatorInnen. In-house haben wir natürlich im Endeffekt unsere eigenen Videografen mit dabei, Video-Editor, die Leute aus unserem Team, die auf den Drehs mit am Start sind, also den Content schreiben und mit produzieren. Da produzieren wir eine Menge in-house. Und ansonsten haben wir auch Creator-Aktivierung, wo wir im Endeffekt in der Konzeption Scripts, also Nachbereitung in einigen Fällen auch nochmal mit drin sind und dann die Produktion an Creator mit rausgeben. Also das sind so die zwei Hauptstränge, würde ich sagen. Und wir haben auch einmal Formate, die wir komplett animieren. Also wir animieren immer mehr Stuff, ob es jetzt irgendwie German Brainrot ist oder Deichmann-Admin-Geschichten, wo wir halt komplett Videos von null aus mit animieren, vor allem wenn es dann um sehr schnelllebige oder um sehr schnelllebige Trends geht, die nochmal sehr hoch spiken, die man nochmal mitnehmen möchte unbedingt für die Marke, macht total Sinn zu sagen, wir haben so eine Fastlane innerhalb von wenigen Tagen, ein Konzept schreiben, das ausproduzieren, hauen das raus und nehmen das Momentum mit. Genau, also das sind so die Mainlines, in denen wir produzieren.
Geil, hey, vielen, vielen Dank. Das war extrem aufregend. So, du musst aber noch zwei Fragen beantworten. So, die letzten beiden, unsere Klassiker, unsere goldenen Fragen. Erstens, was ist das Geilste, was du auf Social in letzter Zeit gesehen hast? Bin ich sehr gespannt bei dir jetzt.
Yes, also es ist nicht unbedingt eine Marke, es ist eher so eine Content-Form. Ich total crazy finde, ist das ganze Thema German Brainrot oder generell dieser Brainrot-Content in verschiedenen Ländern. Also vor ein paar Monaten, das ist schon fast Jahren, hat es ja angefangen in Spanien, da gibt es ja auch einen größeren Mediamarkt, Saturn und KFC und wie die alle heißen, die da kranken Content haben, der aber auch sehr witzig ist. Mittlerweile gibt es ja so eine German-Bubble, die riesig ist, ne? In Italien gibt es wieder so ein Krokodil, was aufkommt, also sind immer so, vielleicht auch so ein bisschen als Aufklärung für die Leute, die haben dann verschiedene Charaktere, teilweise so eine CI-Taube, so eine 3D-animierte Taube, die durch Einkaufsläden rennt und sich Produkte schnappt, oder so ein Goldfisch, der vom Leben erzählt und dann so ein geschwollenes Deutsch spricht, also sind so ein bisschen Fiebertraum-Videos, aber die sind wirklich super stark, wenn es um Engagement geht. Marken haben die teilweise auch auch sehr geil schon für sich aufgegriffen und Videos drumherum erstellt. Und ist halt so nochmal eine ganz andere Content-Form. Ne? Und sowas finde ich immer ganz spannend, wenn etwas komplett die Norm bricht und einfach nochmal komplett was Neues mit reinkommt. Deswegen der ganze Brainrot-Content bin ich auf jeden Fall ein großer Fan.
Ja, es sind richtig, also die Taube ist legendär, ist ein richtig geiles Phänomen. Wie, warum glaubst du, geht das so krass gerade ab? Also was ist die Motivation, was ist der Grund dafür?
Mhm. Ich glaube, auf der einen Seite Humor, ne? Also sehr stumpfer Humor. Das, was du eigentlich in Memes auf so einem Bild hast, wird auf einmal in Videoform dargestellt und so Themen, die man eigentlich gar nicht so mit echten Leuten produzieren würde, ne? Also es sind ja teilweise super, super random Videos. Also mit legt die Flossen auf dem Tisch und auf einmal hat die Person anstatt in der Hand eine Flosse und hat dann da so Animationen. Also wirklich super verrückt. Ich würde auch sagen, so ein bisschen dieser Witz von der Sprache, ne? Also dass du dieses Altdeutsche mit Slang, mit Anglizismen etc. mitmischt. Also das ist nochmal so ein Thema. Und die Videos sind halt total darauf ausgelegt, dass man es gut sharen kann mit Freunden, dass du trotzdem Alltagssituationen mit hast. Also jeder, der noch kein German oder generell Brainrot-Video gesehen hat, gerne einfach mal reinschauen auf TikTok und Instagram Reels. Macht auf jeden Fall viel Spaß zum Anschauen.
Ja, am besten nicht während der Arbeitszeit, sonst ist man direkt eingesaugt und taucht gar nicht mehr auf. Ja. Aber es ist auf jeden Fall extrem unterhaltsam.
Gutes Rabbit Hole.
Cool. Ja, safe. Wer soll nach dir auf dem, ja, jetzt bist du ja leider in Frankfurt, aber prinzipiell, wer soll nach dir auf dem grünen Podcast-Stuhl?
Dem Berliner Stuhl.
Dem Berliner Stuhl.
beim nächsten Mal würde ich auf jeden Fall sehr gerne die Annika Spitz sehen von Cosnova. Die macht da Community Experience, also super viel, wenn es darum geht, wie begleiten eigentlich Customer die Marke, also bei den verschiedenen Kontaktpunkten, rund um die Produkte, rund ums Community Management etc. und bewegt da gerade einiges und macht super spannende Moves. Da fände ich auf jeden Fall einen Talk sehr, sehr spannend unter euch.
Wird auch perfekt zu unserem ganzen Community-Driven-Content-Austausch heute passen. Von daher, Annika, wir melden uns bei dir. Cool. Hey, tausend Dank für deine Zeit, für die ganzen Insights, fürs Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Geil, vielen Dank dir auch.
Bis dann. Ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns sehr über euer Feedback und über eure 5- oder 6-Sterne-Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Social Vita, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei. Der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell. Mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell.